Diese Folge von Kurvendiskussion wird dir präsentiert von FC Moto, deinem Online-Shop für Motorradbekleidung und Zubehör.
Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Seitdem es Motorräder gibt, gibt es auch immer Menschen, die sie individualisieren. Aber vor gut 10 Jahren waren Custom-Bikes, Café-Racer, umgebaute Zweiventil-Boxer oder Festivals wie das Glemseck 1&1 oder das Wheels and Waves, das war alles fester Bestandteil des Motorrad-Mainstreams. Und jetzt, Anfang 2025, wollen wir mal einen Blick in den Rückspiegel werfen und mal drüber sprechen, ja, was von diesem Trend übrig geblieben ist. Und wer könnte da ein besserer Gesprächspartner sein als Rolf Henniges, Autor, Mastermind hinter der Zeitschrift Fuel und seit über 25 Jahren bei Motorrad. Willkommen im Podcast, Rolf.
Ja, schönen guten Tag. Grüß dich, Ferdi.
Hi. Ja, ich bin Ferdinand Heinrich Steige. Ich bin Reiseredakteur und Podcaster bei Motorrad. Und bei dem Thema, das ist auch mal wieder eines dieser Themen, die schon länger auf meiner Themenliste stehen. Und ich glaube, da können wir jetzt auch nicht so ganz auf einfache Antworten kommen oder auf ein simples Fazit. Also vielleicht werden wir da etwas meandern. Ja, dafür ist es auch ein sehr großes Thema, aber ich freue mich trotzdem sehr drauf. Rolf, wir wollten, glaube ich, so starten, weil du hast eine ganz, ganz nette Geschichte. Seit wann gibt es denn diesen Begriff Customizing überhaupt?
Also im Motorradbereich würde ich sagen, die Erfinder des Customizings sind Harley-Davidson. Die sind ja 1903 gestartet und glaube schon 1905 gab es einen Zubehörkatalog, wo sich der Kunde dann irgendwie sagen könnte, ich hätte gern andere Felgen oder ich hätte gern einen anderen Gepäckträger. So startet das Ganze und mittlerweile ist die Company natürlich ewig alt, 120 Jahre letztes Jahr. Und der Katalog hat, glaube ich, 1800 Seiten. Also das ist dicker als das New Yorker Telefonbuch, wenn es überhaupt noch eins gibt.
Dicker als der damalige Touratech-Katalog.
Genau, und du kannst ja dann deine Fahrzeuge wirklich so gestalten, dass sie zu dir passen. Aber der Begriff Customizing kommt ja vom Custom, der Kunde. Man bereitet etwas vor, damit es dem Kunden gefällt, beziehungsweise der Kunde individualisiert sein eigenes Fahrzeug so, dass er sich nach außen damit gut darstellen kann. Letzten Endes ist dieses Customizing natürlich, denn wenn du es so nimmst, bin ich auch Customizer. Ich habe ja viele lange Reisen gemacht und aufgrund meiner Ausbildung habe ich die Kofferträger selbst gebaut und die Koffer auch. Das ist natürlich auch etwas, was sehr individuell ist. Also jeder, der im Endeffekt sein Fahrzeug umbastelt, ist eigentlich ein Customizer.
Ja, finde ich sehr interessant, weil ich hatte auch eher so die Assoziation damit, dass man eben ja etwas selber macht, dass man selber seinen Heckrahmen irgendwie anflext, irgendwas schweißt, irgendwelche Lackierarbeiten selber macht. Aber wenn du sagst, dass Harley eben schon damals 2 Jahre nach Firmengründung einen Katalog hatte, weil das, dachte ich, ist eher so das, was vielleicht dann ja auch verpönt ist, dass man einfach nur sich fertige Teile kauft und anschraubt. Aber dann war das ja quasi von Anfang an mit dabei.
Ich sag mal, das Customizing, wenn du wirklich zurückgehst, zum Beispiel der Begriff Chopper, Bobber, das kam ja schon aus den 40er, 50er Jahren. Da haben Leute, die gesagt haben, wir brauchen eigentlich nicht mehr zum Fahren, als die Räder müssen rund sein, der Motor muss ein bisschen Leistung haben und dem Rest, da muss ein Tank drauf sein, damit wir weit kommen, der Rest ist aber egal. Also die haben dann praktisch auch alles weggeschmissen, daher kommt das ja auch von to chop, also abhacken, alles weggeschmissen, was man wirklich nicht fürs Fahren braucht, also Grutflügel, scheißegal, dann hast du halt den Kram im Gesicht und so weiter. Man hat das Ding leichter gemacht und cooler. Es ging meistens auch so ein bisschen um cooler, um Rebellion, um anders zu sein, als die Masse, die dann vielleicht doch mit den Kotflügeln umherfährt.
Genau, ich denke mal schon auch in diesen 60er, 70ern war ja auch nochmal ein großer Boom oder auch als das Motorradfahren überhaupt mal wieder so ein bisschen Aufschwung genommen hat. Aber kann man jetzt so dieser jüngste Custom-Trend, diese Welle, kann man das jetzt überhaupt sagen, wann die eingesetzt hat? Oder wann sie wieder eingesetzt hat, mehr oder weniger?
Also du meinst diese New Heritage-Geschichte.
Ja, also ich rede jetzt das, genau, also das in der jüngeren Geschichte, ja, oder andersrum gefragt, fangen wir mal so an. Ist diese Welle jetzt überhaupt vorbei oder ist es nur meine Wahrnehmung, dass sie jetzt vorbei ist, seit ein paar Jahren?
Oh, sagen wir mal so, der Peak ist auf jeden Fall, die Welle ist noch am Ausschwappen. Der Peak war vor ungefähr ich würde sagen 2017, 16, 17, 18, das war der Peak, angefangen hat diese Welle, wenn man es so nennt, es ist ja praktisch, wir müssen da mal diese ganzen 60er, 70er Jahre ausgrenzen und auch die 80er, angefangen hat das Ganze eigentlich so um die Nuller Jahre, so 2000, 2003 in Australien, als Leute oder sagen wir mal junge Menschen, Surfer, wilde Gestalten, günstige und Möglichkeiten gesucht haben, sich sofort zu bewegen am Land und haben dann gesagt, okay, wir nehmen so ganz billige, abgewrackte Motorräder. Und dadurch, dass das auch viele Surfer waren, haben die dann so ein Surfbrett dran geschraubt. Das fand man natürlich, das ist diese Bilder, wir haben Internet, das ging um die Welt und das fand man natürlich überall geil und hat dann in dieser Art irgendwas gemacht. Und auf einmal war diese Art von Umbauten war für die Hersteller auch interessant, weil sie haben gesehen, dass junge Leute ganz eben im entgegen dem Trend, dass die Leute immer älter werden, der durchschnittliche Motorradfahrer wird ja immer älter, dass man da auf einmal wieder neue Leute zum Motorradfahren bekommt. Und die haben das praktisch so, diese Subkultur haben die dann praktisch aufgegriffen und haben, ich sag mal, das Customizing, das salonfähig gemacht.
Ja, also mein Eindruck ist eben auch, ich hatte 2013, 2014 war so mein großer Einstieg in diese Motorradwelt und so jetzt rückblickend betrachtet war das Gefühl schon mitten in so einer Art Welle. Also da war gerade die 90 von BMW wurde vorgestellt, so die ganzen Hefte waren voll mit Custom-Bikes und Messehallen waren gefüllt mit Custom-Ausstellungen und trotzdem, wie du es vorhin schon gesagt hast, so dieses Thema, ich schraube an meinem Motorrad rum, ich mache irgendwas für mich passend, weil es herstellerseitig nicht gibt. Das kannte ich halt auch schon von zu Hause, von unserer Schrauberwerkstatt. Aber ich glaube, das ist dann auch schwierig, da einen Auslöser zu benennen, weil das wahrscheinlich auch ja regional dann doch sehr unterschiedlich war. Also ich meine, was in den USA oder Australien oder Schweden oder sonst wo vielleicht im Trend war, das kommt dann vielleicht viele Jahre später erst irgendwo anders an.
Es gibt so einen klugen Satz, ich weiß gar nicht, wer den damals mal gesagt hat, ich weiß nicht. Nostalgie ist die Schnittmenge zwischen Emotion und Konsum. Und das trifft es hier. Denn was Liebenswertes schaffen, was die Zeit überdauert, das ist ja konträr zu diesem ganzen Manga-Design. Das wird irgendwie mal ein kurzer Trend sein und dann werden die Motorräder wieder anders aussehen. Aber so dieses klassische runde Lampe, runde Räder hätte ich beinahe gesagt und ein Motor am besten mit Kühlrippen, so etwas, das hat ja auch Ducati versucht, schon Mitte der Nullerjahre, die haben das sehr früh erkannt mit den Modellen, mit den Tausendern, allerdings war die Zeit noch nicht dafür da. Es gab einige Hersteller, die früh erkannt haben, wie zum Beispiel auch Yamaha mit der MT-01, das war 2007, 2006 in dem Dreh, die haben ja auch was Cooles auf den Markt gebracht, aber der Markt hat das nicht angenommen, da war der Markt noch nicht reif dafür, das war alles so ein bisschen leistungsbezogen, na klar, und performanceorientiert, einlenken und beschleunigen war wichtiger als Aussehen. Und das hat sich irgendwann gedreht. Da war das Aussehen auch wieder wichtig.
Ja, also ich habe auch versucht, das einfach nochmal anhand von jetzt bei uns bei Motorrad, sehr, sehr testlastig ja auch immer, die Zeitschrift, das anhand von Vergleichstests festzumachen. Und dann siehst du natürlich schon, dass es da eben auch schon, wie du sagst, in den frühen 2000ern oder um 2010 rum echt auch viele Modelle gab. Also zum Beispiel Triumph sowieso oder eine Honda CB 1100. Solche Motorräder, also da war die R9T eigentlich schon relativ spät dran und Moto Guzzi war sowieso irgendwie, die waren halt so, wie sie halt immer waren. Aber ich habe jetzt dann auch mal, um da ein paar Zahlen reinzubringen, ich habe mal 2015 in die Zulassungstop 50 in Deutschland geguckt und da ist dann halt so eine BMW R9T auf Platz 3 mit 2650 Zulassungen. Auf Platz 9 ist eine Ducati Scrambler. Dazwischen sehr viele Harley-Modelle. Auf Platz 45 immerhin noch eine Triumph Bonneville. Zwei Plätze dahinter eine Yamaha XV59. Also da, finde ich, kann man dann schon davon sprechen, dass das dann wirklich eine große Masse an Motorradfahrern auch angesprochen hat.
Also das natürlich schon. Du musst dir überlegen, dass das der Peak war und dass die Hersteller dann natürlich, wie zum Beispiel Kawasaki mit der Z900 RS, die haben natürlich auch einen Nerv getroffen. Gerade BMW hat einen Nerv getroffen. Man muss das hart sagen. BMW, kantiges Design, Karl Dall, man hat den Leuten immer was vorgeworfen. sie haben irgendwelche Sachen gemacht, das sind alles performanceorientiert gewesen. So eine GS musste immer mehr als das Schweizer Taschenmesser können. Und auf einmal besinnen sie sich auf ihre alten Werte. Irgendwer hat ihnen erzählt, du musst den Scheinwerfer rund machen und das Ding am besten schön schwarz mit einem Silberstreifen. Und die Verkaufszahlen sind durch die Decke gegangen. Das hat BMW wahrscheinlich so überrascht, dass das so erfolgreich war. Aber es war genau die richtige Zeit. Und es war auch so, dass der Hunger da war. Die Leute hatten keinen Bock mehr auf diese komischen, ich sag mal, verunfallten, nennen wir nur mal ST-Modelle. Ja, BMW R 1100 ST, astrein. Das wird irgendwann mal durchgehen als der größte. Nee, ich will es gar nicht aussprechen. Also auf jeden Fall hat BMW etwas losgetreten, was sie nicht vermutet haben. Und natürlich sind die Kunden, es waren teilweise GS-Fahrer, die gesagt haben, ey, kaufe ich mir noch so eine R9T dazu. Das fehlt total geil. Sieht super aus, das Ding, kannst du an jeder Straßenecke parken. Und selbst die alten Leute kommen wieder an und sagen, hey, hast du mal eine schöne BMW? Wann gab's denn das letzte Mal, dass einer gesagt hat, dass die BMW schön aussieht? Sowas musste immer nur funktionell sein. Und hier ist man im Endeffekt in den anderen Weg gegangen.
Ja, ich glaube auch, das ist so ein bisschen Küchenpsychologie vielleicht. Aber ich habe mir auch immer gedacht, vielleicht war das dann auch einfach so eine Gegenbewegung zu diesen, ja, zu einem 170 PS Naked Bike, zu Kurven-ABS, TFT, Display mit Connectivity und keine Ahnung wie vielen Fahrmodi. Also ich meine, sowas gab es wahrscheinlich immer, aber vielleicht ja. Vielleicht kamen da einfach viele Sachen zusammen.
Gut, du hast natürlich da diese Puristen, die überhaupt keine Lust haben auf, sagen wir mal, Connectivity, auf ein siebenfach verstellbares ABS oder Traktionskontrolle, all diese Dinge. Es gibt immer Leute, die sind absolut dagegen. Die sind aber in der Regel dann irgendwie verhaftet mit ihren alten Gedanken, auch zusammen mit den alten Motorrädern. Und fahren dann aus Überzeugung so eine XJ900 oder sowas, weißt du, die wollen das gar nicht. Den hat man aber irgendwie, sagen wir mal, die Tür aufgemacht und eine Bühne gegeben, indem man so Motorräder, die alt ausgesehen haben oder sagen wir mal, sich auf alte Modelle bezogen haben, wie die Z900 oder auch die BMW R9T, den hat man natürlich damit eine Bühne gegeben und ein Leckerli hingehalten und die haben auch zugebissen, na klar. Es gab damals eine Gegenbewegung und in dieser Zeit hat man gesagt, das Motorrad ist auch die Handtasche des modernen Mannes. Und das war so ein bisschen was, man hat sich das als Modeobjekt hingestellt, dieses Motorrad. Na, das war die Zeit, wo man gesagt hat, hey, ich habe keinen Bock mehr auf Skate, ich habe ein Skateboard gekauft, ich will aber in sein, ich will hip sein, also kaufe ich mir jetzt mal ein Motorrad, das ist gerade angesagt. Es hatte überhaupt nichts damit zu tun mit dem ursprünglichen Gedanken des Motorradfahrens, sondern nur mit des Motorradbesitzens. Das war der große Unterschied. Man hat sich eigentlich irgendwie so ein Modeaccessoire gekauft, wo man dann theoretisch auch mal mit zur Eisdiele fahren konnte. Da kommen wir natürlich auf ein ganz dünnes Eis, weil diese Leute wurden natürlich bedient von einem Haufen von Customizern, die sich aus ganz unterschiedlichen Richtungen dem Customizing genähert haben. Ich hatte ganz viele Geschichten gemacht, gerade so 2015, 2016, wo wir Leute besucht haben, die immer die gleiche Lebensgeschichte erzählt haben. Oh, ich habe bei, was weiß ich, Aldi an der Kasse gesessen und das fand ich so langweilig und jetzt habe ich eine Berufung, jetzt baue ich Motorräder um, das ist das, was wirklich geil ist, das wird mein Lebensinhalt. Du hast dir die Modelle dann angeguckt und das gipfelte natürlich auch in so Sachen wie, man muss dazu sagen, ich komme aus dem Motocross, ich bin performanceorientiert, habe trotzdem ein großes Herz für Umbauten. Aber wenn sie dann technisch so gelöst sind, ich war mal bei einem, der hatte eine CB750, ist ein Vierzylinder, da hat er eine Krümmeranlage gebaut. Und zwar hat er die äußeren Zylinder, die Krümmer rausgeführt, nach ungefähr 10 Zentimetern ging die dann über in die inneren Krümmer. Also du musst dir so vorstellen, nur zwei Krümmer haben den Abgasstrom weggeführt. Und die anderen beiden sind praktisch ins Nichts gelaufen. Was das für den Rückstau für das Auslassventil bedeutet, dass der Motor praktisch, sagen wir mal, ab zwei Drittel der Drehzahl, wenn man die in eine Minute fährt, dass er dann praktisch die Auslassventile verglüht, da haben die sich gar keine Gedanken drüber gemacht. Sie haben nur gesagt, es sieht geil aus, guck dir doch das mal an.
Muss geil aussehen.
So, aber für mich ist ein Motorrad immer noch ein Mittel, wo ich Spaß mit habe beim Fahren. Ich kann das gut verstehen, dass es Leute gibt, die das auch anders sehen, die sich einfach nur etwas umbauen, um es anzugucken. Das Beste wäre es natürlich, wenn du beides gemeinsam realisierst.
Ja, ich glaube auch, dass es grundsätzlich auch oder auch so ein Problem an diesem Thema, dass es wahrscheinlich vorher auch schon eine sehr heterogene Szene war. Also dass es da einfach auch dieses Thema Café Racer und Chopper und dieser Retro-Trend, den du auch schon angesprochen hast, das schwingt da alles so mit. Aber ich glaube, eigentlich ist das ja alles so auch ein Thema für sich. Also so ein Café Racer ist ja zum Beispiel auch, ich meine, zu wie vielen Motorrädern wurde geschrieben, es ist ein Café Racer oder es ist Café Racer inspiriert. Und dann ist es aber doch was relativ eng definiert ist so.
Also diese New Heritage Szene hat sich ja praktisch gar nicht, die Szene an sich hat ja praktisch alle diese verschiedenen Stilrichtungen aufgesogen und zusammengefasst. Na, wenn du zum Beispiel in den 10er Jahren zum Wheels & Waves Festival gefahren bist, dann hast du ja alles gesehen, was der Markt hergibt, beziehungsweise alles, was umgebaut ist. Und die Leute haben sich da ja wirklich meistens so 80er, 90er Jahre Motorräder, vielleicht auch 70er Jahre Motorräder gegeben, weil die so billig waren. Und man hat sie eben praktisch umgebaut. Weglassen ist das Beste, was du machen konntest, aber natürlich meistens auch irgendwie so dargestellt, dass sie zu irgendeiner Stilrichtung passen.
Werbung.
Entdecke jetzt die faszinierende Welt von FC Moto, deinem Online-Shop für Motorradbekleidung und Zubehör. Mit über 100 Top-Brands, über 200.000 Artikeln und unschlagbaren Preisen ist FC Moto deine erste Adresse, um dich auf die Überholspur zu bringen. Egal ob Racing, Touring, Urban, Motocross oder Adventure, bei FC Moto findest du genau das Richtige für dich und dein Bike. Jetzt online bestellen auf fc-moto.de. Ich glaube, was ja dann auch anders war als vielleicht vorher, ja, dass es eben nicht nur so, ja, Custom Bikes ab Werk auch nicht wirklich gab, aber zumindest die Optionen. Also ich glaube, Optionen gab es ja schon immer, aber dass du dann eben mit einer 90 vielleicht auch oder jetzt auch immer noch mit der R18 ein Motorrad hast, dass du sehr, sehr individuell konfigurieren kannst. Ist das vielleicht auch was es vor dieser großen Welle, sage ich mal, nicht gab?
Nein, das gab es nicht. Da haben die Hersteller im Endeffekt ja gar nicht drüber nachgedacht. Der Einzige, der es gemacht hat von Anfang bis Ende, war es natürlich Harley, weil die ganz gratis das Potenzial gesehen haben und auch den Sinn dahinter, dass die Leute eben, wenn du auf so ein, es gibt ja diesen Spruch, wenn du auf dem Harley-Treffen fährst, dann sieht keine Harley aus wie die andere. Die sind nie von der Stange, da ist immer irgendwas geändert. Und man hat das damals irgendwie ein bisschen vernachlässigt. Wie du schon gesagt hast, Triumph war ja relativ früh mit den Bonneville-Modellen, mit den Scramblern. Das war ja auch schon irgendwie so späte Anfang der Nullerjahre. Dann hat Ducati da was gemacht. Fakt ist, dass mit dem Peak um 2013, 2016 die Hersteller tatsächlich gesagt haben, hey, da ist was, wir erweitern das Angebot. Warum sollen denn die Kunden zu irgendwelchen Pennern gehen, die sich Customizer nennen und sich da irgendwas anfertigen lassen, was irgendwie nicht so gut aussieht und wo sie ja rennendes Geld mitverdienen. Das können wir doch eigentlich auch mitverdienen. Also haben die sich dann im Endeffekt hingesetzt und haben dann ein riesiges Zubehörprogramm entwickelt. Du konntest die Teile ab Werk kaufen, wie diese zum Beispiel bei der BMW Option 719 heißt die, glaube ich. Da kannst du ja praktisch deine Karre schon konfigurieren mit einem anderen Tank, mit einem anderen Design, mit Parts, die besonders gefräst sind. Das finde ich zum Beispiel gut. Das ist immer noch da und das hat praktisch diesen ganzen Trend überdauert und das befeuert die Szene natürlich und auch die Verkäufe.
Ja. Ja, ich finde, was auch noch so ein Nebeneffekt war, dass, dass wenn es vielleicht mal so eine Bonneville gab, neben einer Street Triple, um jetzt bei Triumph zu bleiben, dann haben sich ja aber trotzdem diese ganzen Segmente nochmal oder aus einem Retro-Modell wurden dann auf einmal ganz viele. Dann hattest du einen Retro-Chopper und dann hattest du irgendwie was wie diese Scrambler-Modelle, was dann auch noch so in Richtung Gelände ging und trotzdem noch irgendwie oldschool aussah. Also das finde ich, kam ja auch noch so dazu. Also das ist ja bis heute so.
Na gut, ich meine, das spricht ja auch nichts gegen. Letzten Endes ist es natürlich jedem Tierchen sein Pläschierchen. Jeder hat einen anderen Geschmack. Was ich wirklich da erstaunlich finde, ist, dass gerade Triumph gesagt hat, wenn wir zum Beispiel so einen 1200er Scrambler bauen, dann muss der auch im Gelände funktionieren. Also diese Verbindung zwischen Optik und Performance, das haben sie gut hingekriegt. Das hat übrigens auch Kawasaki gut gemacht oder auch BMW. Du hast auf einmal etwas, was, ich sag mal, absolut zeitlos aussieht, aber performanceorientiert funktioniert. Und das, finde ich, ist eine ganz große Bereicherung. Und die haben wir auch, die haben sie ja konserviert und wir werden das auch weiterhin im Endeffekt erleben, dass es solche Angebote gibt. Triumph hat ja gerade im Heritage-Bereich eine extrem große Auswahl und die legen auch immer wieder nach. Also für die ist das ein ganz großes Thema.
Ja. Also ich finde auch ein guter Spiegel so dieses Trends sind ja auch die Medien. Also ich meine jetzt mit deiner Zeitschrift, sage ich mal, Fuel, die ja leider letztes Jahr 2024 eingestellt wurde, aber es gab ja auch Kraftrad und Roadster und oder? Also das war doch auch was so diese ganze Zeitschriften- und Medienwelt irgendwie mitgemacht hat, so diesen Peak und eben auch wieder diesen, ja, die ausschwappende Welle.
Also ich glaube, der Kern der Atombombe, der Sprengung, der war eigentlich da, als man so Anfang der 10er Jahre erkannt hat, oder dass die auch gerade die Hersteller haben das erkannt, dass genau diese Umbauten, diese Art von klassisch gestylten Motorrädern, dass die irgendwie die junge Generation anlockt. Und da hat man natürlich alles dafür getan, dass man diese Jungen dabei behält, ne? Das war auch so, da haben die Hersteller sich sonst was erhofft, was das angeht. Und natürlich, wenn man jetzt Junge hat und das alles wieder aufnehmen lässt, dann hat auch die Printindustrie hat gesagt, wir müssen diesem Trend natürlich irgendwo eine Bühne bieten. Und natürlich war das sensationell. Also Kraftrad, sehr innovative Zeitschrift aus Berlin. Die Macher dahinter waren auch sehr junge Leute, engagiert, Anfang 30. Völlig hippe Leute, die vielleicht in ihrem ersten Leben wirklich was weiß ich Handtaschen oder gemacht haben oder vielleicht auch Skateboard gefahren sind, aber das waren einfach rührige Gestalten, die der Szene richtig gut getan haben. Allerdings haben gerade Kraftrad, das war sehr lifestyleig das Ganze und da war die DNA Motorradfahren relativ gering. Bei Roadster, ich will gar keinen Rundumschlag machen, aber wir sehen ja, dass im Endeffekt alle Zeitschriften, die sich damit beschäftigt haben, in Deutschland dem Bach untergegangen sind. Bis auf Custom Bike, was es noch gibt, war aber auch pleite. Und das haben sie dann praktisch in Eigenleistung oder beziehungsweise im Startup wieder ins Leben gerufen. Und das hat auch seine Berechtigung.
Und was das Ganze ja auch mit sich gebracht hat, da denke ich jetzt gerade an das aktuelle Heft und deine Geschichte da drin. Es gab ja auch die ein oder andere schlimme Umbau, den ein oder anderen schlimmen Umbau, oder? Also das sieht dann nicht aus.
Also ich glaube, das ist irgendwie bagatellisiert. Es ist nicht nur ein schlimmer Umbau, es sind ganz viele schlimme Umbauten. Sagen wir es mal so, wir gehen tatsächlich nochmal in diesen Bereich BMW. Ich hatte jetzt auf der Custom Bike Messe in Bad Salzuflen lange gesprochen mit dem Markus Walz, der ja eigentlich als einer der letzten andersrum gesagt, es ist einer oder überhaupt der erste gewesen, der in Deutschland als Name genannt wurde, als Customizer, das war schon Mitte der 90er, der sehr bekannt geworden, weil er dann Sängern wie James Hetfield von Metallica oder auch von The Prodigy oder so, hat er den Motorrädern verkauft. Auch Brad Pitt hat zum Beispiel so ein Ding gekauft von ihm. Und das ist natürlich, das macht diese Leute unheimlich bekannt. So, und er ist praktisch da relativ früh gestartet, ist während des Ganzen abgesprungen vom Thema Harley, hat sich dann kurz mal so mit Ducati angenähert und macht jetzt eigentlich diese Shizu-Bobber-Geschichte. Das basiert alles auf BMW Zweiventilboxern. Und der sagte nur so, naja, am Ende wird es ein bisschen eng werden, weil all diese alten Maschinen sind ja dann irgendwann mal umgebaut, sind entweder verschrottet oder sind umgebaut. Das heißt, wenn du mal wirklich dann irgendwie so eine Karre haben willst, die, keine Ahnung, absolut original aussieht, es wird dann schon schwierig, irgend sowas zu kriegen.
Ja, ich erinnere mich auch an so Fälle im Bekanntenkreis, wo Leute auch einfach gesagt haben, so früher wollte es niemand mehr haben, so einen ollen Zweiventiler und auf einmal sind da die Gebrauchpreise für irgendwelche Teilehaufen so durch die Decke gegangen, bis zu dem, dass die Leute sowas nicht mehr sehen konnten und schon angefangen haben, jetzt auf die BMW K100 zu gehen. So. Also das war, glaube ich, auch so ein
Ja, sie, so ein Effekt. Sie gehen deswegen auf die K100, weil es da weniger von gibt. Es ging ja immer so ein bisschen darum, outstanding irgendwas zu machen und anders auszusehen als die anderen. Wenn jetzt alle einen Zweiventilboxer umbauen, dann ist der auch nicht mehr auffällig. Fakt ist natürlich eins, gerade wenn wir nochmal diese Zweiventilboxer nehmen, der hat natürlich einen unglaublich eigenen Charme. Diesen Charme, den kann man vergleichen mit so einem V2 von Moto Guzzi oder auch natürlich mit so einem V2 von Harley. Das ist alles sehr, sehr typisch. Der Klang ist typisch, die Bauart ist typisch und es ist sehr, sehr clean. Das Ding hat eine Zündkerze, da sind die Kühlrippen, das war's. Den Rest kannst du gut verstecken. Es ist ein optimales Produkt und es hat Heritage. Das ist das Allerwichtigste überhaupt, dass du zurückblicken kannst auf eine Historie, wo du sagst, ey, damals war das schon so, weil es gibt ja immer diesen Ursprungscharakter. Man will ja irgendwie zeitlos sein. Und das fängt ja damit an, dass man zurückblickt und sagt, hey, damals war das auch so geil, jetzt fahre ich das gleiche Ding nochmal. Das hat was, das macht was, weil die Leute natürlich auch älter werden und teilweise auch mit, ich sag mal, einen Teil ihrer Vergangenheit so ein bisschen wieder aufleben lassen. Das war auch gerade bei diesen BMW-Umbauten der Fall, weil früher war das so, kein Mensch wollte diese Zwei-Ventile haben. 80er Jahre, das war schlimm, das war so ein Wackeldackel-Ding. Ne? Da bist du irgendwo für gesteinigt worden. Wenn ich mit 20 so ein Ding gekauft hätte, die hätte keiner hätte mit mir geredet.
Ja. Ja, Rolf, wenn wir nochmal auf diese Events und Festivals so ein bisschen schauen. Du warst ja vor ein paar Monaten auch nochmal beim Glemsec. Ich hatte auch nochmal nachgelesen, das gab es doch auch so seit 2010, 2011 meine ich rum. Wie haben sich diese Events verändert in deinen Augen? Sind da jetzt wieder dieselben Leute, die vor 10 Jahren angefangen haben und ist so dieses ganze Laufpublikum weg oder ist es immer noch sehr, sehr bunt und vielfältig?
Also wenn du jetzt das Glemsec an sich nimmst, ist es immer noch sehr bunt. Es ist immer noch sehr bunt. Ich sag mal so, wenn du das Wilson Waves Festival nimmst, was ja wahrscheinlich Europas größtes, der größte Anziehungspunkt für die junge Subkultur ist, weil es eben auch am Meer ist und weil du da Einflüsse hast von den Skatern, also das ist ja in Biarritz unten. Da hat sich das ein bisschen verändert, indem sich die Szene neu erfunden hat. Also diese Kernschmelze oder diese Kernszene, die hat sich ein bisschen verändert. Dieses Jahr war es so, dass mir ganz stark aufgefallen ist, es gibt wieder so einen Trend, dass man 80er, 90er Jahre bunte Enduros irgendwie fährt. Und das ist in Deutschland noch nicht so richtig angekommen. Frankreich war ja immer schon so ein bisschen Trendsetter, was das angeht. Und gerade diese Subkulturen waren in diesen Ländern wie Spanien, Italien, Frankreich stärker vorhanden. Das hat natürlich auch damit was zu tun, dass du, ich sag mal, pauschal in diesen Ländern fast das ganze Jahr über Motorrad fahren kannst. Hier oben, wir sind ja praktisch schon am Nordpol und es ist halt einfach saukalt. Du brauchst ja bloß mal rausgucken jetzt, da kommst du nicht auf die Idee, mit einer gechoppten, was weiß ich, BMW durch die Gegend zu fahren. Da frieren dir die Eier ab.
Ja. Ach so, genau. Ich wollte noch auf das Maxelride, das wollte ich auch noch kurz erwähnen, das ja auch, genau, da waren wir ja auch beide vor, na, 2023 war es, auf der Erstauflage und das hatte mich damals nämlich auch schon gewundert, ehrlich gesagt. Ich meine, es ergibt sich aus den Organisatoren dahinter, aber dieses Festival wollte ja eben auch so die Adventure-Szene und die Custom-Szene so ein bisschen verschmelzen, verheiraten. Und da hatte ich auch das Gefühl, ja, und ich weiß ja, wie es eben noch vor ein paar Jahren mehr war, da stand dann halt irgendwo ein Zelt, wo ein Tätowierer drin war und da standen dann irgendwo ein paar Custom-Bikes rum, aber so richtig sichtbar groß war es da eben nicht mehr. Und
da kann ich nur sagen, dass natürlich gibt es eine Schnittmenge zwischen diesen beiden Szenen, aber die ist total gering. Dafür brauchst du eigentlich kein Festival machen. Das große Problem ist, dass du, ich nenne mir jetzt mal so diese Reiseszene, das weißt du besser als ich, wenn du auf so einem Reisetreffen bist, da geht es eben darum, ob das Gore-Tex-Laminat jetzt 3-, 4-, 5-, 10-fach lagig ist und wie gut es atmet. Oder vielleicht, dass man eine Traktionskontrolle, die jetzt vielleicht noch sensibler funktioniert. Es ist sehr technikorientiert und die, sagen wir es mal so, die Leute, die dann tatsächlich nicht nur davon träumen, eine Weltreise zu machen, sondern es tatsächlich auch tun und nicht alles irgendwie vorbuchen, sondern mal drauf losfahren, die fahren dann auch teilweise mit einer Zimmermannshose rum. Denen ist es egal. Die brauchen kein High Performance, die brauchen nicht viel Geld und die kriegst du dann sowieso nicht aufs Festival. Weil die sowieso sagen, nö, da sehen wir uns überhaupt nicht. Ne? Also es ist eine interessante Idee gewesen, das so zu organisieren. Das ist, hat ja zweimal stattgefunden. Ich weiß nicht, ob es das dritte Mal tatsächlich stattfindet, aber
das steht auf der Kippe aktuell wohl noch, ja.
Also, genau, weil die Schnittmenge zu klein ist.
Ja, also ich fand es auch einen interessanten Ansatz, aber du hast schon deutlich gemerkt, so dieses Übergewicht dieser Adventure-Szene. Ich meine, die Adventure-Szene ist auch, kann man jetzt auch nicht so über einen Kamm scheren. Da gibt's ja auch alle möglichen Strömungen, sag ich mal. Und man kommt dann schon auf den Gedanken, ja gut, eigentlich ist ja jeder irgendwo Customizer, aber das ist eben der Punkt. Ich schraube auch viele Teile dran und auch das eine oder andere weg an meinen Motorrädern und sowas. Hab jetzt an der einen auch eine neue Lackierung und sowas individuell gemacht, aber ich würde jetzt nie sagen, dass das ein Custom-Bike ist. Also das ist schon.
Es gibt natürlich schon einen Grund, warum das Ganze so ein bisschen auch ausschwingt. Das eine ist, dass die, wenn du moderne Motorräder nimmst, du kannst die kaum noch privat customizen, weil durch diese komplexe Elektronik, die überall vorhanden ist, schraub da mal einen Blinker ab, dann macht das Ding, geht das in Notlaufmodus, weil irgendein Sensor sagt, nö, gefährdete Teile fehlen oder was weiß ich. Es ist alles gefährlich für den Verkehr, wir dürfen jetzt nicht fahren. Also da gibt es so viele Hürden, wo du drüber musst. Das macht die Sache sehr schwer, die Motorräder oder moderne Motorräder zu customizen. Da sind natürlich Hersteller in der Pflicht oder beziehungsweise die Leute, die das dann auch den Kunden ermöglichen wollen. Es gibt natürlich irgendwie schon so Bausätze, wo man was abschrauben kann. Das kannst du ab Werk schon kaufen. Letzten Endes kann man natürlich den alten Trick machen. Man nimmt ganz hässliche Blinker, schraubt die da dran. Und als Zubehöroption hat man dann schöne. Ne? Besser geht's ja gar nicht. Das haben die immer noch drauf.
Ja, siehst du da auch, ja, ist das vielleicht dann auch ein endliches Thema? Also ich meine, wenn man jetzt sagt, man würde vielleicht bei den Motorrädern langsam ankommen, der frühen 2000er, das sind dann zunehmend Motorräder mit Einspritzungen, mit ABS und so weiter. Also ist das vielleicht auch was sich dann zwangsweise auf jetzt im Moment noch Youngtimer fokussieren wird?
Ich glaube eher nicht. Ich glaube eher das Gegenteil. Wenn man jetzt mal guckt, es ist ja so eine Bereinigung hat ja stattgefunden. Du hast, wenn ich die letzten, oder sagen wir mal die ersten 8 Fuel-Jahrgänge, wenn ich die durchblättere und mir die Namen so aufschreibe und da versuche das zu googeln, dann hast du bei 80% dieser Marken, Firmen, Customizern überhaupt keinen Zugang mehr, weil die gibt es schon alles gar nicht mehr. Mhm. Das war so kurzfristig was. Es gibt die Leute, die, sagen wir mal, den Trend richtig erkannt haben, wie zum Beispiel der Walze wird weitermachen oder es gibt zum Beispiel die Brückner Manufaktur in Magdeburg. Die haben sich, oder der hat sich auch ein bisschen auf die Fahne geschrieben, was Performance-Orientiertes zu machen. Also der wird sich auch praktisch mit Ducati-Sportbikes beschäftigen, die wassergekühlt sind und die man dann eben so ein bisschen kaffeemäßig umbauen kann, Kaffee-Racer-mäßig. Aber das ist natürlich extrem gering, geringer Prozentsatz vom Gesamtvolumen her. Also die Leute, die eine Nische gefunden haben und die sie auch wirklich gut ausfüllen, weil sie eben anders sind als die anderen oder vielleicht auch über ein ganz anderes Netzwerk verfügen, die wird es weiterhin geben. Und es wird natürlich auch weiterhin die Hersteller geben, die diesbezügliche Produkte anbieten. Aber grundsätzlich muss man da mal sagen, ist natürlich der Markt gesättigt für Umbauten aller BMW Zweiventiler oder sowas. Es gibt immer noch Leute, die sich diesen Traum nach dieser Welle immer noch in der eigenen Garage erfüllen. Aber natürlich werden die Motorradfahrer älter. Und das, was die Jungen gelockt hat, war natürlich irgendwie, dass es sehr günstig war. Wenn du jetzt zum Beispiel das BMW-Thema sagst, da hast du völlig recht, für so einen alten Zweiventiler, kauf mal so eine R100, verranzter Zustand, 100.000 Kilometer runter, gibt's nicht unter 4. Warum? Normalerweise gehört die in so eine Presse, ne?
Ja.
Sag mal, Ferdi, wenn du sagst, du hast selber was rumgeschraubt, du hast dein Motorrad gecustomized, war das eher so performance-orientiert oder war das eher so Gewichtsersparnis? Was hast du gemacht?
Also gecustomized würde ich schon wie gesagt gar nicht mich trauen, das in den Mund zu nehmen. Ich habe Gewicht eingespart, auch nicht unbedingt. Ich habe eher Sachen dran geschraubt. Also es war eher performanceorientiert, um das Schweizer Taschenmesser, um jetzt keine anderen Namen zu nennen, noch vielseitiger zu machen. Mhm. So könnte man es vielleicht sagen. Oder ja, aber so wirklich, ich weiß auch nicht. Also es gab Zeiten, lag auch an dem Umfeld damals, da habe ich mich schon, da wurdest du quasi schon auch gefragt, ja, was machst du denn so, was hast du denn so für ein Projekt? Ja, da hat man sich dann schon geschämt, wenn man kein Umbauprojekt hat, weil mich das persönlich einfach nie so wirklich gereizt hat. So cool ich das finde, wenn Leute das machen, auch in der Garage, auch mit einfachen Mitteln, irgendwie ihre Zweiventiler eben umbauen. Ich persönlich habe da nie so den Zugang gefunden. Aber ich bin eher der Teile-Dranschrauber oder Teile-Abschrauber vielleicht, wie gesagt.
Gerade wenn du sagst, diese privaten Garagen, das ist ja so ein bisschen was, diese Leute, die irgendwie ihre, nennen wir es mal Motorrad X, umbauen und das total zerlegen, vielleicht neu lackieren, ganz viele Sachen weglassen, Sachen kleiner machen und so weiter. Die haben ja meistens noch irgendwie ein anderes Motorrad, was sie als Daily Driver oder so nehmen. Es ist nie so, dass einer nur so ein Motorrad hat. Und es gibt so ein, man könnte sagen, warum soll ein Motorrad nicht sexy sein? Also sie bauen sich das so, dass sie das total anbeten. Das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut, weil gerade diese ganze Energie, die da reinfließt, also Werkstattumbauten, ich kenne das ja von mir auch, dass du dann auf einmal abends kommen deine Kumpels noch vorbei mit einer Kiste Bier irgendwie, du redest nochmal, du sitzt mit fünf Leuten davor und überlegst dir, dieser Tank, der ist eigentlich scheiße, wir müssen einen neuen bauen und so. Das hat was irgendwo, was Produktives, was Geiles, was für die Gesellschaft im Endeffekt, ne? Für deine Freundschaft.
Ja.
Freundschaftspflege. Und dann ist natürlich auch noch so ein großer Aspekt, du fährst damit zur Eisdiele, wenn wir den Begriff mal wieder nehmen, stellst das Ding dahin und fünf Leute sagen, hey, wo gibst denn das Teil oder wie hast denn das gemacht oder so. Du kommst halt ins Gespräch, fahr da mit einer GS hin, da stehen noch fünf andere, du brauchst deinen Pieper, um deine eigene Karre zu erkennen, wenn du hingehst. Das ist ein richtig großer Unterschied.
Ja. Nee, also wie gesagt, ich verstehe das auch total. Ich habe da selber einfach nie so die Gelegenheit gehabt, so. Ja, aber ich glaube, das ist ja auch was es nach wie vor geben wird. Nur halt einfach nicht mehr so in diesem großen, ja, in diesem großen Mainstream einfach, wie gesagt. Also ich erinnere mich so an den ersten Motorradvergleichstest, den ich mitgefahren bin, da sind wir mit fünf oder sechs so Kaffee-Racer-Umbauten ausgerückt. Das war eine richtig fette Geschichte. Das könnte man sich heutzutage auch nicht mehr vorstellen. Also
vorstellen könnte man sich das schon, wenn die gut gemacht sind, weil interessieren tut es die Leute immer noch, ne?
Ja.
Also das eine ist immer, ob man sich dafür begeistern kann oder ob man dann tatsächlich bereit ist, da Geld zu bezahlen und sich das vorstellen kann, selber mit sowas rumzufahren. Weil ich zitiere mal den Dirk Oehlerking von Kingston Custom. Ihm ist das scheißegal. Wenn die Federung eben nur, was weiß ich, 10 mm ist und es sieht cool aus, dann merke ich halt jeden Gullideckel, wo ich rüberfahre, dann ist das Erlebnis der Fahrt viel intensiver.
Ja, gut, das ist auch eine Angehensweise.
Wie gesagt, aber das sind alles Sachen, die ich in Richtung Kunst sehe und nicht in Richtung Motorradfahren. Es gibt, wie gesagt, die Leute, die sich sowas hinstellen und angucken, denen ist auch scheißegal, wie das aussieht. Im Gegenteil, es muss je schriller, desto besser. Ich hatte damals mal gesagt, wenn das so weitergeht und jeder den anderen übertrumpft, dann kommt der Letzte zum Beispiel an, der hat dann viereckige Räder. Warum? Weil es kein anderer hat.
Gab es aber bis jetzt auch keinen, oder?
Nee, aber dieser Wahn, alles anders machen zu müssen und noch skurriler, der hat ja teilweise wirklich zu abstrusen Dingen geführt und die dann gar nichts mehr mit dem Motorradfahren an sich zu tun hatten. Es gab auch viele Leute, die im Vorfeld schon wussten, die Karre wird sowieso nie richtig fahren. Ich baue die und vielleicht kommt einer noch um die Ecke und der stellt sie ins Museum. Astrein.
Ja. Findest du, also ich meine, das hattest du erwähnt, als wir uns vor ein paar Tagen schon mal über das Thema unterhalten haben, findest du, dass von diesem Trend was übrig bleibt, was über diese noch immer bestehenden Retro-Markt hinausgeht?
Ja. Es hat tatsächlich, diese Welle hat natürlich dazu geführt, dass, wir nehmen da eine fiktive Zahl von 109 Leuten, die Motorrad begeistert waren, die in der Zeit Motorrad gefahren sind. Davon sind 15 oder 10% hängen geblieben. Das hat natürlich auch noch viele Kunden mehr angelockt, beziehungsweise viele, viele motorradaffine Menschen generiert. Das finde ich gut. Und ich finde es auch gut, dass die Hersteller an sich dieses Individualisieren aufgenommen haben in ihr Programm und diesbezüglich auch gleich Teile anbieten. Genauso wie einige Firmen auf diesen Zug aufgesprungen sind und auch diesbezüglich Teile entwickelt haben, die früher nur performanceorientierte Teile gemacht haben. Also ich sag mal so, die Verschmelzung von das Performanceorientierte kann auch sexy sein. Das ist die große Bereicherung gewesen, die überhaupt diese Custom-Bike-Welle oder die New Heritage-Welle ausgelöst hat.
Das ist doch ein schönes Fazit eigentlich.
Ich muss sagen, ich habe auch davon partizipiert, von dieser Custom-Welle, weil ich habe auch eine Harley, eine Sportster umgebaut, damals zum Kaffee-Racer. Und das hätte ich nie für möglich gehalten, dass ich auf der Straße mal, also performanceorientiert, so viel Spaß haben kann mit einem Motorrad, was eigentlich viel zu schwer ist und eigentlich gar nicht dafür geeignet ist. Also das ist mein persönliches Highlight, was ich auch, so lange wie ich da den Fuß über die Sitzbank kriege, immer wieder benutze und nicht wieder weggeben möchte.
Ja, Ich glaube, jetzt haben wir das Thema doch mal grob beackert und es ist ja auch kein Thema, das vorbei ist, wie gesagt. Also da kann man gespannt sein, was in den nächsten Jahren noch kommt.
Also wenn ich einen Trend sehe, aufgrund auch des Alters der durchschnittlichen Motorradfahrer, dann wird es etwas Leichtes sein. Dann darf man nicht in diese Richtung gehen, dass es höher, schneller weitergeht, sondern irgendwie menschenfreundlicher, bedienerfreundlicher, easier zu handhaben, weniger Leistung, weniger Gewicht. Das ist der Trend, der definitiv kommen wird. Und natürlich, wenn du guckst, was gerade aus Indien, Royal Enfield oder auch natürlich Triumph mit den 400ern, was die in diese Richtung machen, das finde ich auch sehr, sehr gut. Da ist es ist sehr zeitlos, was da kommt. Die Speedwin 400 zum Beispiel. Es ist bezahlbar, es ist nicht überbordene Leistung. Du brauchst diese ganzen Elektronik-Schnickimicki da nicht. Das finde ich schon eine ganz gute Entwicklung.
Ja. Ja, dann lassen wir es doch dabei. Vielen, vielen Dank, Rolf, für das Gespräch. Mir hat es viel Spaß gemacht und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und fürs Dranbleiben. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge.
Danke, Ferdi.
Ciao.
Tschüss.